Wie viel Zeit verwende ich täglich für das Beten, für das Lesen in der Heiligen Schrift, mit der Beschäftigung mit dem lebendigen Wort Gottes? Gehe ich eigentlich auch werktags in die Heilige Messe? Konzentriere ich mich auf das Geistliche? Schiebe ich um des geistlichen Willens den viele andere Kram, von dem man dann so sagt, ich muss jetzt da noch hin, muss das noch und ist dies noch und ist das noch, man muss es gar nicht, ne? Sondern man ist natürlich auf der Flucht auch vor sich selbst und vor dem lieben Gott. Denn wenn man es nett macht, ist es oft genauso gut. Wie setze ich die Prioritäten? Was steht oben an auf der Agenda bei mir? Das Geistliche. Dass das wenigstens sichergestellt ist. Dann natürlich auch die anderen Dinge. Natürlich muss die Arbeit am Tag auch geschafft werden. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Arbeit schaffen. Es gibt ja so fromme, um nicht zu sagen, so pappische Sprüche, die ich ja so über die Maßen liebe. Auch Arbeit ist auch Gebet. Haben Sie schon mal gehört? Um Gottes Willen. Ja, das kann sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber nur, wenn ich als Martha arbeite, im Sinne der Maria, das heißt ihre Schwester Maria. Das heißt, wenn meine Arbeit als Martha marianisch geformt und durchdrungen ist. Maria ist keine Faulenzerin, die hört erst mal hin. Und dann schafft die. Die Martha meint, sie misst schaffe und wisst schon alles. Und meint, sie hätte es nicht nötig, hinzuhören. Bin ich Martha oder bin ich Maria? Sie sollten beides sein. Aber in der richtigen Reihenfolge. Erst Maria. Und sollten dann ihre Martha-Arbeit wie Maria leisten. Dann wird in der Tat Arbeit zum Gebet, aber auch nur dann. Aber dann zu behaupten, wer viel geschafft hat, hat viel Gebet, so ungefähr. Arbeit ist auch Gebet. Das ist eine glatte Irreführung. Deswegen gehe ich da so massiv und kategorisch dagegen an. Das sind alles Selbsttäuschungen. Und Täuschung der anderen, denen ich diese flapsischen Sprüche da anbiete. Verstehe ich mich eigentlich als Braut Christi, als Christ? Habe ich einen inneren Zug, einen Herzenzug zu meinem Bräutigam Christus? Habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm, die natürlich auch nur aus der geistlichen Beschäftigung in Anführungszeichen kommen kann. Welche Temperatur hat denn mein Herz? Ist es kalt oder ist es heiß? Oder, was das Schlimmste wäre, lau. Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht warm, nicht kalt. So wie der Herr sagt, du bist weder heiß noch kalt, wärst du doch wenigstens kalt. Aber weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Der Laue ist für den Heiland ein Ekel. Da kriegt der Brechreiz. Was ist lau, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Lau, das ist Welt. Mein Herz hängt an der Welt. Und das wird dann manchmal so ein bisschen fromm übertüncht oder geschminkt, sagen wir. Der Heilige Vater hat dieses Bild gerade in diesen Tagen in einer Magenansprache bei seiner Magenmesse in seiner Wohnung St. Martha gebraucht und hat dazu gesagt, Schminke, da braucht nur ein bisschen zu regnen, man muss nur ein bisschen weinen, eine Träne vergießen und schon ist die Schminke runtergewaschen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christentum ist Substanz, ist Kern und keine Schminke oder ein bisschen furniert oder ein bisschen überdünscht, dass es ein bisschen sowas aussieht. Begnüge ich mich mit Schminke oder ist mir es um den substanziellen Kern, christlichen Kern zu tun? Eine ganz ehrliche Frage. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in der Kirche passieren kann, was will. Dass kein Skandal in der Kirche zu groß sein kann, um einen von der Kirche wegzubringen, der in der Substanz im Kern katholisch ist. Keiner. Wenn da die Rede ist von den vielen Kirchenaustritten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das können die Leute nicht, die da austreten. Aber ich bin überzeugt davon. Wenn da überhaupt mal was, überhaupt nur Schminke mal aufgelegt worden sein sollte, ein bisschen Rouge drauf gelegt worden sein sollte aufs Bäckchen. Wenn überhaupt, mehr mit Sicherheit nicht. An Weihnachten singen wir und schenkt uns seinen Sohn. Der Vater schenkt uns seinen Sohn. Was soll er noch machen? Gott verausgabt sich für uns. Für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen. Jedem Einzelnen schenkt er seinen Sohn. Keine Schminke, keine Tünche, kein Furnier, sondern das innerste Herz, metallischer Kern. Woran hängt eigentlich mein Herz? Was sind so meine Hauptinteressen, wo ich die größte Befriedigung sozusagen empfinde? Habe ich mir eigentlich schon einmal überlegt, wie Gott mich behandeln müsste, mich jedenfalls betrachten müsste auch, wenn er mich so behandeln würde, wie ich ihn behandle oder auch meine Mitmenschen behandle. Gehöre ich zu den, jetzt sage ich es mal wieder flapsig, Barmherzigkeitsschwätzern, der es ja viele in der modernen Kirche gibt, Nicht, dass Gott nicht barmherzig wäre, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich unterschreibe das 100.000 Mal und gerne und ohne Zögern. Was ich als Barmherzigkeitsschwätzerei bezeichne, ist, von der Barmherzigkeit Gottes zwar dauernd zu reden, aber diese Barmherzigkeit gar nicht entgegennehmen zu wollen. So ungefähr, als würde es schon genügen, dass Gott barmherzig ist. Dass Gott barmherzig ist, und er ist es, ich sage es noch einmal, nutzt keinem einzigen Menschen irgendetwas, nicht das Geringste, wenn er sich nicht an die Barmherzigkeit Gottes wendet, wenn er sie nicht als Geschenk entgegennimmt. Gerade auch im Bußsakrament, insbesondere im Bußsakrament, dem Sakrament der Barmherzigkeit Gottes. Von daher können Sie auch verstehen, wenn ich das so flapsig und so abwertend als Barmherzigkeitsschwätzerei bezeichne, weil ja zwar davon viel geredet wird heute in der Kirche schon lange, aber kaum noch jemand beichten geht. Ne? Wissen Sie, was das ist? Selbstbetrug. Sich selbst on weiß gemacht, sich selbst was in der eigenen Segel gelogen. Ist süß, aber hochgefährlich. Das nützt uns in der Todesstunde nichts. Gehöre ich überhaupt zu den Leuten, die irgendwie so vielleicht ganz wohlgemeint auch so fromme Phrasen schwätzen, so Billigphrasen, die gibt es ja, fromm und oschbillig. Hast das Himmelreich verdient, ach, da ruht's viel Säge drauf und lauter so Geschwätzte. Ihr Brüder und Schwestern im Herrn, klingt alles wunderbar. Das ist nicht authentisches Christentum. Da gibt es diese Phrasen nicht. Da, wo Christentum echt ist, wird das nicht billig phrasenhaft verhökert. Es gibt auch beispielsweise Leute, die ja das Heilige benutzen, gerade auch die Heilige Messe. Leute, die sonst eigentlich nie da sind, aber wenn es dann immer Jubiläum geht, dann müssen alle Register gezogen werden, dann soll Tutti gespielt werden. Sie wissen, dass ich das nicht mache. Das ist den lieben Gott benutzen. Ich mache einmal ganz deutlich darauf aufmerksam. Und das Benutzen des lieben Gottes, das Benutzen des Heiligen hat viele, viele, viele Gesichter. Das schillert wie Benzin auf Wasser. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das darf nicht sein. Wir dürfen das Heilige nie benutzen. Das Heilige muss angebetet werden. Kirche ist nicht da als sentimentalen Institution, die irgendwie was Privates dann ein bisschen zu verkleiden hätte, ein bisschen so die Fassade dann zu bilden. Dafür ist Christus nicht gestorben. Das kann man überhaupt nicht deutlich genug sagen. Das gilt allgemein für die Kirche, nicht nur hier für uns. Wo es mir Gott sei Dank gelungen ist, das weitgehend schon zurückzudrängen. Ich bin froh, dass ich das zurückgedrängt habe. Ich sehe das nicht als Nachteil an, wie viele Leute. Ganz im Gegenteil, es geht um seine Ehre. Nur, und darum geht es, muss es gehen. Auch eine Frage für die Gewissenserforschung. Um welche Ehre geht es mir? Gerade auch im Zusammenhang mit dem Heiligen. Geht es mir um seine oder geht es mir um meine Ehre? Es darf uns nur um seine gehen. Wie präsent ist mir eigentlich in meinem Alltag, dass ich Christ bin? Freue ich mich eigentlich, dass ich katholisch bin? Freue ich mich, dass ich zur katholischen Kirche gehöre? Freue ich mich, dass ich Mitbürger der heiligen Hausgenossen Gottes bin? Das wäre doch ein wahnsinniger Grund zur Freude. Deswegen meine weitere Frage: Was freut mich eigentlich in meinem Leben? Die Freude an Gott ist eure Stärke, sagt Esra den Israeliten. Die Freude an Gott, das ist eure Stärke, das ist eure Kraft. Was soll euch Flügel wachsen lassen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt viele Leute, die mich für verrückt halten. Wissen Sie warum? Weil ich eine Leidenschaft für Christus habe und seine Mutter. Die können viele nicht nachvollziehen. Aber was ist daran erstaunlich? Leidenschaft für Christus. Wie steht es mit mir selbst, mit meiner Nächstenliebe? Was habe ich für eine Natur, so könnte ich vielleicht auch fragen. Wenn man so sagt, das ist halt meine Natur. Bin ich zornig? Bin ich gleich obendraus, wie man sich so ausdrückt? Steht mein Zorn, wenn er denn schon mal da ist, im Verhältnis zu dem Anlass? Manchmal kann man ja, sind die Leute im Nu obendraus und wenn man fragt, ja und was, worum geht es denn eigentlich, was steht denn eigentlich im Spiel, was ist ein eigenes Problem? Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, das sind nur Lächerlichkeiten. Nur Lächerlichkeiten. Worum gibt es Ärger in einer Pfarrei? Um Lächerlichkeiten. Er kommt da in der Regel nicht vor. Dass er mal Gegenstand der Auseinandersetzung, dass um ihn gekämpft wird, erlebt man eigentlich nicht. Sondern nur um Larifari. Das ist im Allgemeinen viel Ärger, Sünde, die reinkommt, Beleidigtheit und all der, diese Dinge, die sind ja dann wie ein Stein, den man im Garten aufhebt. Es sind lauter Käfer und Würmer und alles Ungeziefer unten drunter. Ja, wie ist denn das mit unserer Beleidigtheit? Wie schnell bin ich beleidigt? Wie schnell bin ich beleidigt? Wie tief bin ich beleidigt? Wie lange bin ich beleidigt? Und wie unversöhnlich bin ich beleidigt? Ich glaube auch hier in unserer Gemeinde, da gibt es Beleidigtheiten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die unverzeihlich sind. Und es gehen am Ende auch nur um Kinderlitzchen. Und selbst wenn es um was Bedeutendes geht, wir können nie so tief beleidigt werden durch andere, wie wir Gott durch unsere Sünde beleidigen. Wenn er den Beleidigten spielt in unserer Todesstunde, dann haben wir schlechte Karten. Wie steht es um meine Versöhnlichkeit? habe ich allen Menschen aus ganzem Herzen verziehen? Kann ich allen Menschen ins Gesicht schauen, insbesondere mit denen, auch noch mit denen ich am eucharistischen Tisch sitze? Oder gucke ich da weg? Das ist mir lieber nicht begegnet. Ich will ihm nicht gedacht sagen. Zum Schämen sowas. Aber weit verbreitet. Habe ich auch den Verstorbenen vergeben? Das könnte auch sein. Dass Unversöhnlichkeit mit ins Grab genommen wurde, von einer Seite jedenfalls. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt drüben in der Ewigkeit keine Ruhe, bevor hier nicht die Folgen der Sünde getilgt sind. Das soll sich jeder merken. Es gibt drüben in der Ewigkeit keine Seligkeit, bevor hier in dieser Welt die Folgen von Sünden nicht getilgt sind. Der Tod löst kein einziges Problem, sondern nimmt die Probleme nur mit in die Ewigkeit. Das sollte nicht passieren. Wie sieht's aus mit meinem Stolz? Wie wichtig bin ich mir? Ich habe ja vorhin schon mal gesehen, wie wichtig ist mir mein Ansehen und so weiter. Wie wichtig bin ich mir selbst? Das hat dann mit der Beleidigtheit dann auch zu tun und so weiter. Wie wichtig sind mir Statussymbole? Wie wichtig ist es mir, dass ich mithalten kann, äußerlich? Dass wir uns auch das leisten können, wie unseren Herr Nachbar. Und dass nicht der Eindruck entsteht, wir könnten uns das nicht leisten. Lächerlich. Ich meine das auch oft genug in unserer Gemeinde, nicht nur in unserer, aber auch in unserer Gemeinde halt zu beobachten, dass da so ein unterschwelliges Konkurrenzdenken da ist. Dass man schon das Bedürfnis hat, dem anderen zu zeigen, dass man nicht hinter ihm zurücksteht. Dass man auch kann. Also das ist ein falscher Kummer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich möchte Sie da wirklich entlasten. Brauchen Sie nicht zu haben. Wie sieht's aus mit Geiz und Neid? Geiz heißt, ich beziehe Vermögen, Geld und so weiter, alles auf mich, ich halte zusammen. Das hat nichts zu tun mit Sparsamkeit. Der Sparsame ist auch freigebig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Sparsame ist nur derjenige, der darauf achtet, wofür er wie viel ausgibt. Und er ist genügsam. Er sagt, der Sparsame sagt, ich gebe mein Geld nur für das aus, was notwendig ist. Aber was notwendig ist, das braucht man dann halt eben auch. Das ist okay. Das ist Sparsamkeit. Aber ich habe es oft schon erlebt als Priester, wissen Sie, das ist beschämend. Das ist einfach eine Todschande, sowas. Dass Leute mir entgegengehalten haben, sie seien zwar sparsam. Für sich haben die schon viel angelegt. Ne? Aber wenn es darum ging, für den lieben Gott, auch was Paramente betrifft, was die heiligen Gerätschaften betrifft, da ist der schon nicht so. Da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Gott ist nicht so, aber wir schon. Ne? Natürlich ist das nicht nur so bei den Gläubigen, dass man diese Vorstellung antreffen kann, sondern beim Klerus auch selbst, gebe ich sofort zu. Aber Sie wissen ja, dass ich meinen Amtskollegen gegenüber auch kritisch bin und da nichts deckel und nichts vertusche. Da wird dann oft am lieben Gott gespart und für ihn. Aber was das eigene betrifft, kommt es dann so, eng sieht man das dann mit der Sparsamkeit auch nicht. Wie ist es mit dem Neid? Neid betrifft jetzt nicht das, was ich habe und zusammenkratzen will mit aller Gewalt, sondern Neid heißt, der hat was und ich nicht, das hätte ich auch gern. Stehe ich nicht dem zurück? Der hat mich überboten, der hat mich übertrumpft, die Leute gucken auf den. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gönnen Sie es jedem, was er hat, 100.000 Mal, wenn es ihn zum Heile dient. Je mehr einer hat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, desto größer ist seine Verantwortung für die Verwendung dessen, was er hat, vor dem lieben Gott. Je mehr einer hat, desto größer ist seine Verantwortung vor dem lieben Gott. Das kann auch tröstlich sein, wenn man da nicht so viel zu verantworten hat. Wie ist überhaupt meine Affinität zu Geld, Vermögen, leisten können? Gibt es jemanden, den ich hasse? Ihr Brüder und Schwestern im Herrn, das wäre was ganz Schlimmes. Wer jemanden hasst, kann absolut nicht zur Kommunion gehen. Wäre völlig ausgeschlossen. Nicht nur aus dem Grund, aber das wäre beispielsweise auch ein Grund. Ich sage es deswegen so deutlich, weil ich manchmal den Eindruck habe, darüber macht man sich sogar keine Gedanken. Deswegen will ich es mal in aller Deutlichkeit sagen. Wie sieht es mit meiner Sexualität aus? Gebrauche ich meine Sexualität so, wie es dem Willen Gottes und der Ordnung seiner Schöpfung entspricht? Gebrauche ich meine Sexualität so, wie es dem Willen Gottes und der Ordnung der Schöpfung entspricht. Das betrifft auch alle. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Sexualität hat nur da Raum, wo eine gültige sakramentale Ehe besteht. Nur da. Ich sage das auch wieder deutlich im Hinblick auf die Synode in Rom, die da jetzt gerade vor wenigen Wochen, 4, 6 Wochen zu Ende gegangen ist, die da abgehalten wurde, dass da alles auch Gott sei Dank im Lot geblieben ist, unterm Strich, und darüber ja noch einmal eine weitere Tagung gehalten werden wird. Aber das ist das, was die Kirche immer gelehrt hat. Aber auch innerhalb der Ehe gibt es sozusagen keinen Raum für eine ungeordnete Sexualität. Sie muss immer auch im Raum der Ehe der göttlichen Schöpfungsordnung entsprechen. Und zu der gehört auch das empfängnisverhütende Mittel, eben nicht gestattet sind, von der Kirche nicht gestattet werden können, aus Gründen der Benutzung und der Personenwürde und so weiter. auch das in aller Deutlichkeit einmal wieder in Erinnerung gerufen. Ich lasse es einfach mal dabei bewenden. Es kommt mir gerade in so einer Gewissenserforschung, die sich ja unterscheidet von diesen Gewissenserforschungen, wie man so in Beispielen dann liest, um das ganz Grundsätzliche, um das Fundamentale, um diese grundsätzlichen Fragestellungen an, weil es mir darum geht, geistlich die Weichen richtig zu stellen. Nicht irgendwie oben so in Einzelheiten, in Kleinigkeiten da irgendwie rumzusuchen, sondern das die Richtung stimmt. Das ist mir da einmal wichtig. So wollen wir uns besinnen, wollen uns da auch zu Hause noch unsere Gedanken machen, wollen uns überhaupt immer Gedanken machen in diesem Sinn, weil das ja Dinge sind, die immer gleichermaßen aktuell bleiben in unserem Alltag. Wir wollen jetzt das allgemeine Schuldbekenntnis beten und dann das Reuegebet. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, lass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz, und dies ist mir der größte Schmerz, dass ich erzürnt dich höchstes Gut. Ach, wasch mich rein in deinem Blut. Dass ich gesündigt, ist mir leid, zu bessern mich bin ich bereit. Mein Gott und Herr, mir doch verzeih und wahre Buße mir verleih. Lass nie in Sünd mehr fallen mich, von ganzem Herzen lieb ich dich. Du bist allein das höchste Gut, in welchem unsere Seele ruht. Amen. Bitte sie jetzt, sich selbst eine Buße aufzuerlegen. Da, wo sie sich einer schweren Schuld bewusst sind, die nicht erst anfängt mit Mord und Totschlag, sondern ich gebe ihnen einen Maßstab, wo sie selbst, wenn man es ihnen getan hätte, sehr beleidigt, sehr tief getroffen, sehr tief verletzt wären, wenn man es ihnen angetan hätte, wenn sie das einmal auf den lieben Gott oder ihren Nächsten analog so übertragen und aus dieser Optik betrachten. Wie schnell sind wir beleidigt, wenn es gegen uns geht? Nur wenn wir diejenigen sind, die Täter sind, sozusagen, dann sagen wir, stell dich nicht so um. Das ist mit zweierlei Maß gemessen. Das wäre unchristlich. Achten wir also darauf, dass wir da auch keinem Irrtum erliegen. Ja, schwere Sünden sind immer beichtpflichtig sogar. Die Beichte empfehle ich sowieso auch als Andachtsbeichte, aber da, wo eine schwere Sünde vorliegt, muss sie sakramental bekannt werden. Ich sage das einmal wieder. Die Kirche sagt nach wie vor,
Einmal im Jahr muss der Christ seine Sünden beichten, vorzugsweise in der österlichen Zeit. Dieses Gebot ist nie aufgehoben worden.